Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale Zeitung bist du immer up to date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 62 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Jürgen, ich denke, heute können wir das große Stichwort Tore über unsere Folge schreiben. Nicht nur beim Intro, sondern auch bei unserem späteren Gast. Stimmst du mir zu?
Definitiv. Und Tore, Alex, sind das Salz in der Suppe.
So sieht's aus.
Ich hoffe, es war die letzte Floskel für heute.
Ja,
ansonsten können wir ja wirklich ein wenig in die Tiefe gehen.
Ja.
Und sprechen zum Beispiel über den Mike Löschner.
Ja, Wahnsinn. Ich war die Woche echt überrascht, als ich ich war wieder mal unterwegs und habe ich frühs natürlich die Zeitung gelesen und habe ich gesehen, der gute Mann trifft und trifft und trifft und habe mal in der Tabelle nachgeguckt, in der Torjägerliste. Der hat ja jetzt wirklich am Ende der Hinrunde sage und schreibe 33 Tore geschossen.
Ja, ich glaube, wir sind schon in der Rückrunde.
Ist es?
Ja, ja, tatsächlich. Okay. Aber er steht bei 33 Toren. Ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr hatte der Benjamin Brömker von der DJK Schlimpfhof die Torjägerkanone von uns abgestaubt mit 26 Toren, was auch schon super gut ist. Aber jetzt schon 33, unglaublich. Ich weiß, ich glaube, wir hatten mal irgendwann mal einen vor vielen Jahren, der hat ja wirklich mal die 50 gekratzt. Einer von den Ankert-Brüdern aus Zundersbach, glaube ich, meine ich mich ganz schwach zu erinnern. Aber jetzt hier in der Region, der ein oder andere 40er war mal dabei, aber ja, der, also wenn das so weitergeht, ja, dann knackt der die 50-Tore-Marke.
Das ist unfassbar. Das sind ja Lewandowski-ähnliche Werte.
Ja, ne? Ja, definitiv. Also ja. Man müsste wirklich mal gucken, wenn es dann soweit ist, am Ende der Saison, was dann, ne, hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt. Die Wittershäuser hoffen das auch. Auf welche Zahl man da kommt und was das dann womöglich für einen Rekord bedeutet.
Ja, ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich meine, wie viel hat er jetzt am Wochenende gemacht? 6 Tore, glaube ich.
16-0 hat Wittershausen gewonnen.
Ja.
Also jene Mannschaft, die vor 2,5 Jahren erst in den Spielbetrieb wieder zurückgekehrt ist.
Was ja damals schon so eine kleine Sensation war, kommt ja nicht so oft vor.
Überhaupt den Mut wieder zu haben, wieder neu anzufangen, ein Comeback zu starten. Jetzt spielen sie am Aufstieg, ne? Sind so, ja, also mit DJK Schlimmhof geigen sich an der Tabellenspitze.
Ausgerechnet,
genau. Ja. Wobei ich habe ja dann so einen kleinen Kommentar geschrieben, dass so ein 16-0, 6 Tore ist natürlich fantastisch, aber mir hat der Gegner, ich sage jetzt nicht leid getan, aber ob man dann den Gegner so abschießen muss, hinterlässt bei mir immer so ein bisschen schales Gefühl. Vielleicht übertreibe ich auch wenig, kann man wirklich anders sehen, aber ich finde immer,
es kommt halt auch immer darauf an, wer der Gegner ist.
Ja.
Ne? Vielleicht gab es irgendwie mal was, so wie das Hausen gegen euer Dorf, Ramsdal, Sulzdal, weiß nicht. Haben wir auch bloß 9-9 gespielt.
Ja, aber die haben schon das Hinspiel 6-0 gewonnen, wie das Hausen. Und wie gesagt, waren ja schon längere Zeit von der Bildfläche. Also was soll es da gegeben haben?
Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Keine Ahnung. Aber ich meine,
aber prinzipiell, also jetzt klar, Erwachsene müssen damit umgehen, aber jetzt auch im Jugendfußball kriegt man das ja auch ab und zu mit, dass dann Vereine oder Gegner dann richtig abgeschossen werden. Und das finde ich, also vor allem im Juniorenfußball bei U11 oder U9, finde ich das eigentlich schlecht.
Ja, da sollten wir es eventuell machen. Also ich sage mal, ein vernünftiger Trainer nimmt dann, meistens ist ja immer einer dabei, der dann besonders viele Tore schießt und dann nimmt man den halt mal ein bisschen raus.
Ja, finde ich gut. Natürlich, man kann jetzt niemanden eine Vorschrift machen. Und
ja, meine Güte.
Weil das, ne, euer Dorf, wir haben die ja schon öfters genannt, von wegen, na, mussten schon, ich glaube, 2-mal absagen.
Mhm.
Und da kommen natürlich wieder mal eine Berichtigung ins Spiel.
Ich wollte gerade sagen, heute haben wir es mit den Zahlen irgendwie.
Ja, Zahlendreher war es in dem Fall tatsächlich. Also wir hatten, glaube ich, am letzten Mal oder beim vorletzten Mal gesagt, man darf 4-mal absagen und beim 5. Mal fliegt man aus der Wertung. Falsch. Man darf 3-mal absagen und wenn man ein 4. Mal absagen würde, wird man aus der Wertung, aus der Tabelle quasi genommen und alle Spiele werden quasi annulliert.
Ja, weil wir hatten ja damals schon gesagt, das ist ja bei manchen Ligen, ist es ja die halbe Runde, könntest
genau,
du dann absagen.
Genau, also gut, daher okay. Nochmal sorry, da hatte ich auch einen Fehler gemacht und hatte mir das auch irgendwie falsch gemerkt. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gesagt habe.
Ja,
dreimal absagen und mehr sollte man sich eben nicht erlauben, sonst wird die Tabelle und alles andere erneuert.
Ja, das muss man uns nachsehen. Wir sind im Mittelwert 50, Jürgen. Wir,
ja,
sind schon,
genau.
Wir sind schon fortgeschrittenes Alter, ja. Da kommt man mal durcheinander.
Wir sind glänzender Übergang. Wir sind ja die Generation Sportstudio.
Oh, oh ja. Oh. Ah, ja, sehr gut. Genau.
Und da haben wir natürlich ein Bad Kissinger im Sportstudio gehabt neulich.
Ja, ich war ganz überrascht. Ich bin neulich, sind wir vom FC06 Bad Kissingen bei Instagram markiert worden. Mhm. Da bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Der Tizian Fell war eingeladen.
Feller.
War eingeladen im Sportstudio und durfte auf die Torwand schießen, weil er gegen Altbessingen, meine ich,
das Siegtor gemacht hat.
Ein Siegtor, das er aber auch nachhinein zugegeben hat, jetzt nicht unbedingt so gewollt war.
Genau, er wollte flanken.
Ja.
Das Ding senkt sich hinter den Kipper. Der Onkel hat es eingesendet beim ZDF, genau. Genommen worden,
ja.
Wirklich zur Überraschung aller. Tizian war im Sportstudio, hat es richtig souverän gemacht.
Ja.
Der Jakob Fischer war dabei und die hatten also eine richtig gute Zeit. Der hat ja gegen die Angelique Kerber auf die Torwand geschossen. Es ging 1-1 aus.
Ja.
Und ja, aber ansonsten super Zeit gehabt. Auch dann eben mit der Katrin Müller-Hohenstein gequatscht vor und nach der Sendung. Und ich glaube, das war wirklich das erste Mal, dass dann jemand aus dem Landkreis im aktuellen Sportstudio auf der Torwand geschossen hat.
Ich gestehe, ich war komplett überrascht. Ich musste es mir in der Mediathek angucken, weil ich da nicht daheim war. Aber ich wusste gar nicht, früher haben doch da so so zwei Prominente gegeneinander geschossen, oder? Ich wusste gar nicht, dass da jetzt immer so ein Amateur irgendwie mit dabei ist. Ist das schon länger so?
Ja.
Echt?
Ewig.
Oh. Oh Gott.
Ewig. Die Amateure, also die dann eben, es geht ja irgendwie über hartplatzhelden.de mit Einsendungen, die können dann ja auch, wenn sie gegen den Promi gewinnen, bekommen sie jetzt seit einiger Zeit einen 1.000-Euro-Gutschein.
Okay.
Und wenn sie gewinnen, machen sie eben bei so einem Jahresendwertung mit. Das heißt, alle Gewinner treten nochmal an in so einer internen Ausscheidung. Und da die letzten zwei machen dann eben, ich glaube, kann man dann 10.000 oder sogar 50.000 Euro gewinnen. Also wenn man dann durchhält bis zum Schluss und sich durchsetzt, gibt es richtig Asche.
Ja.
Und da war das natürlich schade von Tizian. Das 1-1 hat also bedeutet, dass er den 1.000-Euro-Gutschein dann eben leider nicht gewonnen hat. Aber zumindest war wohl die Angelique Kerber sehr sympathisch und hat sich auch öfters entschuldigt, dass er ihm den 1.000-Euro-Gutschein versaut hat.
Naja, gut.
Aber ja, egal, was sind 1.000 Euro, aber das Ergebnis ist natürlich unschlagbar.
Eben. Also als ich das letzte Mal Sportstudio geguckt habe, das zu meiner Entschuldigung, ich glaube, da hat der Franz Beckenbauer vom Weizenbierglas noch einen Ball runtergeschossen.
Ja, das war wirklich
zur Erklärung.
Ich habe es also auch nur in der Mediathek gesehen, weil an dem Abend war die Bad Kissinger Boxnacht.
Ah, stimmt.
Und die ging bis nach 12:30 und von daher, aber ja. Dafür gibt es ja solche Sachen wie Mediathek.
Genau, da hast du dich doch als Wrestling-Star auf die Bühne geschmissen und wegen dir ist die Bühne zusammengebrochen, oder?
Das waren andere, das waren andere Kaliber, im wahrsten Sinne, Kavenzmänner. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Ja.
Aber findest du das auch? Ich meine, der Tizian, da schießt er, trifft einmal gegen Angelique Kerber und am nächsten Tag, zack, rumpelt's gegen Oberschwarzach, aber nicht für Kissingen, sondern haben sie sich eine Niederlage einkassiert.
Die zweite Niederlage war der Saison, ja, wenig dumm gelaufen, weil sie eigentlich auf alle Fälle einen Unentschieden verdient hätten. Man könnte jetzt ketzerisch behaupten, sie haben verloren, weil der Tizian da nicht gespielt hatte. Er war wegen leicht angeschlagen, hat er gesagt. Deswegen hat er nicht gespielt, wobei die hatten da wirklich eine gute Truppe dabei, die Kissinger, aber haben dann eben im Steigerwald leider die zweite Saisonniederlage kassiert, können es aber verkraften, weil sie immer noch souverän
an der
Tabellenspitze thronen. Und die Probleme, wo die Kissinger haben, hätten andere gerne.
Ja, ich nehme an, du spielst auf den FC Fuchstadt an.
Ja, klar, die Kissinger wollen in die Landesliga, die Fuchstadt wollen dort bleiben.
Mhm.
Wir wollen, dass beide nächstes Jahr in der Landesliga spielen, was echt super wäre. Aber die Fuchstadt, ich habe es jetzt auch neulich gesehen, im Derby gegen Schwebenried. Uiuiui, nicht nur, dass sie 2-0 verloren haben, sondern es war auch einfach eine schwache Leistung.
Mhm. Okay.
Und ja, da muss man schon ein bisschen Bammeln haben und hoffen, dass sie jetzt vor der Winterpause einfach noch ein paar Punkte einsacken. Dafür müssen sie aber vor allem mit dem Tor treffen. Die haben, glaube ich, jetzt von den letzten 8 oder 9 Spielen, haben sie dann gegen Tabellenletzten Lichtenfels zwar 5-0 gewonnen, aber in allen anderen Spielen sind sie, glaube ich, torlos geblieben.
Mhm.
Also, keine Ahnung.
Was ist denn
Mike Löschner nach Fuchstadt,
ja.
Wie auch immer, aber da,
ja. Komisch. Sonst war ja eigentlich die Offensive so das Paradebeispiel.
Ja. Ne? Absolut. Das
Prunkstück.
Ja. So ist es. Prunkstück, richtig. Prunkstück. War einmal.
Ja. Ja.
Ist so.
Hast du am Fuß, ne? An die
Genau. Aber wir haben auch ein paar erfreuliche Botschaften
und
Nachrichten.
Wollen immer was Positives in die Welt hinausbringen.
Schießt du los.
Genau, die Davina Lutz, unsere gut bekannte Schiedsrichterin, scheint jetzt offiziell in der Regionalliga der Herren angekommen zu sein.
Genau, regelmäßig mittlerweile und hat jetzt sogar vor kurzem nicht nur Augsburg 2 gegen Fürth 2 in der Regionalliga gepfiffen, sondern sogar mit zwei Frauen auch an ihrer Seite. Also ein Dreier-Frauenteam hat in der Regionalliga der Männer ein Spiel geleitet. Das war tatsächlich wohl zum ersten Mal der Fall.
Okay. Sind die immer zusammen? Sind das feste Dreierteams, dass man sagt, okay, die sind immer zusammen?
Nein, also ich weiß tatsächlich, dass die Teams mitunter wechseln.
Okay.
Also das sind zwar Leute, die sich in den meisten Fällen schon kennen oder öfters miteinander pfeifen, aber da wird auch gewechselt, weil wir sind immer noch nicht in der kompletten Profi-Ebene angekommen. Das heißt, die können auch mal halt Urlaub haben, keine Zeit haben, wie auch immer.
Okay.
Aber in den meisten Fällen kennen die sich tatsächlich gut und sind dann eben auch schon aufeinander abgestimmt. Ja.
Okay.
Also von daher ja, super.
Es geht aufwärts sehr gut. Ja, das war es jetzt aber auch schon erstmal mit den guten Nachrichten, weil das nächste, was wir noch haben, das ist natürlich jetzt weniger positiv.
Ja, wir haben so einen kleinen Frauen-Mädchen-Block tatsächlich.
Ja, irgendwie, ne?
Und wollen nochmal sprechen über die Franzi Kilian. Auch nochmal Werbung machen für die Folge. Vor einigen Folgen war sehr interessant. Wer es noch nicht gehört hat, hört mal rein. Wir hatten ja damals das Ganze mal aufgearbeitet, ihre lebenslange Sperre beim BFV. Und neulich gab es ein sehr hartes BFV-Urteil. Da ist ein Schweinfutter-Spieler ausfällig geworden, hatte einen Zuschauer, der am Boden lag, in den Oberkörper getreten. Also ziemlich krass. Wurde natürlich zu Recht gesperrt. In dem Fall waren es dann 2 Jahre und 7 Monate, wurde der eben gesperrt. Und wir finden es natürlich richtig, aber auf der anderen Seite, Alex?
Naja, die Maßlosigkeit, ne? Das, oder die Maßvollheit, keine Ahnung, wie man sagt, die ist da nicht gewährleistet. Das Maß passt einfach nicht. Der eine tritt jemanden und ist quasi nimmt in Kauf, jemanden schwer zu verletzen mit bleibenden Schäden und wird 2 Jahre und 7 Monate gesperrt. Und jemand, der halt einen kleinen theoretischen, sage ich jetzt mal, oder wie kann man das
bürokratischen,
regulatorischen Fehler gemacht hat, wird lebenslang gesperrt. Also das Maß passt überhaupt nicht.
Es war wieder natürlich auf der einen Seite ein schlimmes Beispiel, auf der anderen Seite wieder halt ein wunderbares Beispiel, dass dann eben die Verhältnismäßigkeit
Das Wort habe ich gesucht.
Ich weiß, deswegen habe ich es immer genannt. nicht passt. Also ja, was den ganzen Irrsinn und Wahnsinn der damaligen Bestrafung eigentlich nochmal aufzeigt. Außerdem habe ich dann eben gesehen, ohne dann darauf näher einzugehen, aber auch die Geldstrafe, wo dann die Franzi hat zahlen müssen, war auch höher
auch
als
noch.
Die Geldstrafe,
okay.
Die dann der Kollege aus dem Schweinfutterraum hatte zahlen müssen.
Ja, wie gesagt, die größte Körperverletzung aktuell ist die BFV-App, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema, genau. Ja, aber BFV, was er natürlich auch gut macht, dass Leute, die sich ehrenamtlich betätigen, regelmäßig jedes Jahr ausgezeichnet werden, weil sie es verdient haben. Und da haben wir eine neue Kreissiegerin, Alex.
Du hast mir das mitgeteilt. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Die Birgit Schaub vom FC Hammelburg kriegt den Ehrenamtspreis als Kreissiegerin für den Fußballkreis Rhön.
Genau, es ist wohl Mitte November die Verleihung in München, glaube ich, in irgendeinem Theater. Julia Nagelsmann ist sogar dann der Ehrengast. Der André ist auch dabei. Witzigerweise, André war ja auch mal beim FC Hammelburg. Das heißt, wird dann eben auch mit dabei sein, wenn eine ehemalige Vereinskollegin ausgezeichnet wird. Und die Birgit, ja, kennst du ja auch, macht viele Jugendturniere oder alle also Jugendturniere.
Der Name Birgit Schaub taucht immer auf, wenn in Hamburg irgendwas mit Jugendfußball oder
also
so.
Also von daher muss man echt sagen, die Birgit hat es extrem verdient und ist da, ich glaube, mittlerweile seit Jahrzehnten wirklich am Werk, dass es in Sachen Jugendfußball, dass sich da was tut im Saalerstädtchen. Und von daher, ja, kann man nur viel Spaß in München wünschen. Und Birgit, du hast dir das verdient.
Auf jeden Fall. Und ich meine, der Julian Nagelsmann, der hat jetzt für sowas Zeit. Die Länderspielphase müsste dann langsam vorbei sein.
Stimmt.
Da, ne? Das ist das Gute, wenn du Nationaltrainer bist. Und dann kann man sich auch um sowas kümmern.
Und einen Bruder in der Rhön hat,
der dann. Genau.
Können Sie sich mal treffen, genau.
Genau. Aber du hast noch eine interessante Geschichte zutage gebracht. Es geht auch um eine Frau namens Schaub, allerdings anders geschrieben Schaub.
Ja.
Die Sophie Schaub.
Die Sophie Schaub, 16 Jahre noch alt. Das ist eine junge Frau aus Hart. Und die wurde, hat mich ihr Vater darauf aufmerksam gemacht, mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine Larifari-Ehrung, sondern das ist, glaube ich, die höchste Sportler-Ehrung, die es gibt, die auch vom Frank-Walter Steinmeier, vom Bundespräsidenten, der ist noch im Amt übrigens.
Der Stand jetzt.
Ne, Stand jetzt. wurde sie ausgezeichnet, weil die Sophie ist im gehörlosen Sport mega gut. Die wurde bei den, die heißen, ich muss es selber nochmal ablesen.
Deaflympics.
Genau, bei den Deaflympics. Wurde die, das sind die Olympischen Spiele der Gehörlosen, wurde die mit der deutschen Futsal-Nationalmannschaft der Frauen Dritte und wurde für diesen Bronzeplatz eben geehrt. Davor war sie schon Vierte mit der Frauen-Nationalmannschaft. Also wie gesagt, die spielt mit ihren 16 Jahren schon bei den Frauen in der Nationalmannschaft und wurde dann Vierter bei der WM damals. In Brasilien war das. Diese Olympischen Spiele der Gehörlosen, die waren in der Türkei, also die kommt auch richtig rum.
Wahnsinn.
Und das ist jetzt eine junge Frau, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, aber das war jetzt eine schöne Nachricht, wo man einfach mal sagen kann, okay, da gibt's auch jemanden, der im gehörlosen Sport einfach abräumt und mit die erfolgreichste Sportlerin,
ja, Wahnsinn,
was die Erfolge angeht, aus dem Landkreis Bad Kissingen ist.
Ja. Und das soll nicht unerwähnt bleiben bei uns, weil das ist schon sehr bemerkenswert. Also allen Respekt. Super.
Genau.
Perfekt. So, also dann haben wir, ich würde sagen, die positiven Nachrichten haben überwogen.
Ja.
Und jetzt können wir aber auch langsam mal zu unserem heutigen Studiogast gehen. Wir haben gesagt, heute geht's viel um Tore. Derjenige, der heute bei uns im Gespräch ist, der ist bekannt für seine Tore und nicht nur das. Er ist mittlerweile auch Spielertrainer beim TSV Münnerstadt. Wir haben nämlich heute bei uns zu Gast den Simon Snaschl.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
Ja, Simon, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Ich hoffe, dir geht's gut.
Gerne, alles gut, danke.
Dir als Trainer, Spielertrainer oder ehemaliger Nurspieler ist es natürlich bekannt, dass man ein Eckler am Anfang macht, oder ich nehme an, das macht man in der Bezirksliga auch noch zum Warmwerden.
Das macht man auch noch, aber ich muss mich jetzt schon warm machen, um am Eckler teilnehmen zu können.
Okay.
Das ist ganz wichtig.
Ja, wir werden alle nicht jünger, ne?
So ist es, ja.
Genau. Du weißt das Prinzip vom Eckler. Wir stellen kurze Auswahlfragen und du darfst deine favorisierte Antwort geben.
Ja.
Wir starten. Das ist jetzt eine schwierige Frage für dich. Mürster Klosterbier oder Kreuzberg Bier?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Weder noch tatsächlich. Also ich trinke sehr, sehr wenig Bier. Zu einem gewissen Zeitpunkt kann man sagen, wäre es dann egal, aber nachdem wir jedes Jahr im Winter eine ganz schöne Kreuzberg-Ausflüge dann doch mit der Mannschaft haben, würde ich das Klosterbier vorziehen in dem Fall, wenn es sein muss.
Ob es sein muss oder nicht, das ist deine Entscheidung.
Wenn Bier überhaupt sein
wenn's
muss.
Wenn es Bier sein muss, okay, gut.
Du bist ja Spielertrainer. Hast du dir oder denkst du dir manchmal, Mensch, wenn man nur Trainer an der Linie ist, das ist eigentlich viel besser. Man hat da nur einen Job, oder sagst du, so ohne Fußball, das wäre mir fast ein wenig langweilig?
Also die Frage wäre jetzt Spieler oder Trainer gewissermaßen.
Ja.
Wenn man, also frage ich mich aktuell noch nicht, weil ich das Spielen noch viel zu sehr genieße. Also wenn ich da die Wahl treffen müsste, dann eher nur Spieler als nur Trainer. Was du sagst, stimmt natürlich schon, ne? Sich auf eins zu konzentrieren wäre grundsätzlich nicht ganz so verkehrt, aber da fühle ich und denke ich noch zu sehr als Spieler, um da jetzt Trainer zu sagen.
Jetzt bist du ja vor allem als Spieler bekannt für deine zahlreichen Tore. Kommen wir mal zu deinem schönsten oder wichtigsten Tor. War es eher Flugkopfball oder ein Seitfallzieher?
Boah.
Oder mit der Hacke.
Ja. Also wer mich kennt und spielen sieht, der weiß jetzt ja, dass ich jetzt nicht unbedingt für Traumtore bekannt bin, auch wenn da ab und zu mal was rausrutscht. Nein, also für mich hat letztlich jedes Tor einen identischen Wert und meistens sind es bei mir ja eher so die klassischen Tore aus dem 5-Meter-Raum. Von daher, Zeitfallzieher wüsste ich jetzt gar nicht. Flugkopfball war bestimmt mal dabei, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, vielleicht sogar noch eher den Flugkopfball.
Die nächste Frage, glaube ich, die Antwort zu kennen, stellt trotzdem TSV Großbadorf oder FC 05 Schweinfurt?
Ich bin froh, dass du nicht TSV Großbadorf oder TSV Münnerstadt gefragt hast. Das wäre schwerer zu beantworten gewesen. In dem Fall dann klar TSV Großbadorf. Nicht, weil ich irgendwas gegen den FC 05 Schweinfurt habe, aber ich war da letztlich nur ein Jahr, habe da auch keine wahnsinnig große Rolle gespielt. Und Großbadorf war sicherlich die sportlich erfolgreichste Zeit, sage ich mal, die ich hatte. Deshalb in dem Fall ganz klar TSV Großbadorf.
Und zum Abschluss meine Lieblingsfrage. Wer ist denn dein berühmtester Handykontakt?
Das ist sehr, sehr abhängig von der Generation, wie man berühmt definiert, sage ich mal. Ich glaube, in dem Kreis würde ich vielleicht sagen, der Thomas Galaschek, ehemaliger Spieler beim 1. FC Nürnberg, Ajax Amsterdam.
Ja.
Und zu meinem Jahr in Schweinfurt, damals dort Co-Trainer. Deswegen ist da noch irgendwo eine Handynummer, ob die noch stimmt, kann ich jetzt aber nicht garantieren.
Ja, nichts mehr gewusst.
Legende im Mittelfeld, ja. Wahnsinn, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Guck an, gut, dass du es gesagt hast.
Thomas Galaschek.
Ja.
Cool.
Ja, für unsere jungen Hörer, das war zu der Zeit, als der Club erste Liga teilweise gespielt hat. Ja. Das können sich auch schon viele nichts mehr vorstellen.
Richtig, richtig. Und muss ja dazu sagen, der Martin Halbig hat ja die Premium-Antwort Peter Balthasar allen anderen weggenommen. So. Kommt man da nicht mehr raus.
Ja. Ja. Nummer, ja. Okay, wir sind aufgewärmt. Jetzt geht's so ein bisschen aktuell. Christian Lindner ist entlassen worden als Finanzminister. Du hast vorgebeugt und hast gesagt, bevor ich entlassen werde, mache ich gleich selber Schluss. Spaß beiseite, aber du hast angekündigt, nächste Saison kein Spielertrainer mehr zu sein.
Richtig.
Sag doch bitte mal für unsere Hörerinnen und Hörer die Gründe dafür.
Ja, im Prinzip lässt sich das alles so ein bisschen unter den Titel Belastungssteuerung, wenn man so will, zusammenfassen. Ne? Es ist einfach so, dass es mir unheimlich Spaß macht, sowohl das Trainersein als auch das Spielersein. Aber ich stelle einfach fest, es ist unheimlich viel. Es kostet unheimlich viel Energie. Und ich bin jemand, der es versucht, mit 100% zu machen. Kam jetzt dann ja auch schon vor oder dann im Sommer 4 Jahren in diese Rolle rein, damals noch mit dem Goran Mikolaj zusammen. Und das hat einfach super viel Kraft gekostet jetzt über die Jahre. Hatte Höhen, hatte Tiefen, aber war immer intensiv. Und dann kommt man irgendwann einfach zu dem Schluss, okay, ich will diesen Level an Energie einfach nicht mehr reinstecken. Und um dann auch vorzubeugen, habe ich auch gleich mitgesagt, das hat jetzt absolut nichts mit der gegenwärtigen sportlichen Situation, die schon besser war, klar, zu tun, sondern ist eine ganz persönliche Entscheidung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für eine Mannschaft immer mal so, dass ein neuer Impuls, ein neuer Ansatz nie schadet. Und die Jungs haben sich dann im Sommer 4 Jahre meine Sicht der Dinge anhören dürfen und es vielleicht nicht verkehrt, dann mal was Neues zu hören wieder.
Wir haben uns vor der Saison mal unterhalten und dann habe ich dich gefragt, wie viele Vereine haben denn angerufen, um mal zu fragen, Mensch, Simon, könntest doch auch eventuell zu uns wechseln, wir brauchen einen Torjäger, wir brauchen einen Trainer, wie auch immer. Und dann hat er gesagt, nee, da hat keiner angerufen, die wussten ja alle, dass ich in Mürst verlängere, dass ich bleib. War es jetzt anders, nach deiner Ankündigung aufzuhören, dass dann vielleicht jemand gesagt hat, ja, wenn da jetzt nichts mehr Trainer ist, hat er vielleicht Zeit, um zu uns zu kommen? Gab es da schon irgendwas?
Es gab eine konkrete Anfrage, die ich aber direkt ablehnen konnte. Und ansonsten sind es momentan eher Sprüche von alten Weggefährten, ob ich nicht hier oder da wieder auftauchen kann. Und jetzt am Wochenende in Strahlungen habe ich aus ganz, ganz sicherer Quelle gehört, dass ich nächstes Jahr Trainer in Großbadorf wäre. Also das kann ich definitiv sagen, dass es nicht der Fall sein wird. Und Grüße an Mario Schindler. Ich säge auch nicht an seinem Stuhl. Das ist absolut nicht der Plan.
Großbadorf atmet auf und können dann eben sich weiter Gedanken machen über ihre Torhymne, da mal was anderes zu machen.
Ja, genau. Ob das der Trainer beeinflussen kann, weiß ich nicht, aber ja. Simon, ich persönlich muss sagen, bei mir hat es irgendwann mal angefangen, dass ich die wahrgenommen habe, das war zu deiner Großbadorfer Zeit, aber wie ging es denn bei dir so generell mit dem Fußball los, ganz früher in der Jugend?
Ja, eigentlich wie bei den meisten, würde ich mal sagen, so in meiner Generation, Straße bisschen gekickt, heilfroh gewesen, als in Münnerstadt dann ein zusätzlicher Rasenplatz kam, von dem wir noch die Steine geglaubt haben, dass er ein Rasenplatz werden konnte. Münnerstadt der Jugend durchlaufen, dann unterm Dom Schönhöfer da in die erste Mannschaft gekommen.
Ich verbinde dich noch immer noch mit Althausen. Bist du da? Hast du in Althausen gewohnt oder schon immer in Möscht?
Nee, ich wohne jetzt in Althausen. Ich bin aber in Münnerstadt groß geworden.
Okay, dann habe ich da irgendwas verwechselt. Okay, also nichts mit Althausen schon immer. Also nee, Jugendfußball, nee. Alles
in Möscht. Zumal es aber in Althausen jetzt auch gar kein Jugendfußball
gibt. Eben, deswegen ist es ja spannend gewesen, wie das.
Nee, alles in Möscht, ab der F-Jugend oder wann das war. Und dann. Einige Zeit. Erste Mannschaft Münnerstadt mit dem Aufstieg in die Bezirksliga dann damals. Wechsel nach Schweinfurt, Großbadorf, Münnerstadt, Großbadorf, Münnerstadt.
Ja, wir haben uns das tatsächlich notiert. Von Möscht direkt nach Schweinfurt. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Kriegt man da einen Anruf? Hat es da schon WhatsApp gegeben?
Ja, also es war dann damals so die Zeit, wo ich dann auch in der Bezirksliga eben einigermaßen das Tor getroffen habe und da gab es dann verschiedene Anfragen, damals aus Aubstadt, aus Großbadorf und eben aus Schweinfurt. Schweinfurt war der Kontakt erstmals da über den Gerd Klaus, der ja der Schwager vom Dom Schönhöfer ist. Und im ersten Jahr habe ich dann noch alles abgelehnt, weil ich da aufs Abitur zuging, aufs Fachabitur zuging. Ich habe gesagt, das kann ich jetzt aktuell nicht machen. Und im zweiten Jahr habe ich mich dann eben für den, sagen wir mal, größtmöglichen Schritt entschieden. Der FC hatte oder hat bis heute natürlich da eine gewisse Strahlkraft auch gehabt. Und wenn man die Gelegenheit als 22-Jähriger, meine ich, dann damals bekommen hat und die Rahmenbedingungen auch gepasst haben, war das einfach eine coole Sache. Ja, und bereue ich auch bis heute nicht, dann direkt nach Schweinfurt gegangen zu sein.
Also ich bin ja wirklich FC-Sympathisant schon immer und stelle mir das eigentlich ziemlich verrückt vor, wenn man dann eben als immer noch, ja, in deinem Fall als Bezirksliga-Kicker, warst du da nervös, warst du angespannt, warst du da einfach vorfreudig, zu so einem Kultverein zu gehen, weil das ist ja, du hast es halt selber gesagt, das ist dann der größtmögliche Sprung in dem Fall für dich gewesen.
Ja, es war schon cool, also angespannt, weiß jetzt nicht, wie genau das dann damals war, aber Fakt war natürlich, dass das schon eine große Nummer war. Es war jetzt auch nicht so, dass vom TSV Münnerstadt dann damals jedes Jahr jemand irgendwie höherklassig gewechselt ist oder so. Also das war schon spannend. Aus heutiger Sicht mit ein bisschen sportlicher Lebenserfahrung, sage ich sogar, hätte ich mir vielleicht mehr Gedanken machen sollen, als ich es damals gemacht habe. Ich halt dann doch etwas unbedarft dran bin, habe es damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe halt gedacht, okay, ich spiele meinen Fußball da weiter, aber dass ich da irgendwie vielleicht noch mal mehr hätte investieren können, das habe ich dann erst Jahre später gelernt. Aber alles gut, war eine Top-Erfahrung, war natürlich eine ganz andere Welt dann, im Sackstadion da in der Kabine zu sitzen. Nee, war super, auch wenn sportlich jetzt keine Erfolgsgeschichte für mich war.
Es war doch auch die Zeit, sorry Alex, wo dann auch der Joe Bechmann war, Joe die Axt Bechmann. Nee,
der Joe kam später.
Der kam später, okay, da hast du Glück gehabt im Training.
Ja, was heißt Glück? Also Joe und ich haben uns dann halt auf dem Platz später kennengelernt, als ich in Großbadorf gespielt habe. War immer schön, wir haben viel gelacht zusammen, aber er hat mich auch nie bösartig getreten. Das ist, muss gut, man auch dazu sagen.
Aber es ist ja schon eher so ungewöhnlich aus heutiger Sicht. Du warst also komplett die Jugend in Möscht. Ja. Warst du auch gar nicht irgendwie, gab es da damals schon so NLZ oder so? Also nicht NLZ, sondern Stützpunkttraining?
Gab's. Aber bei mir war es ja ein bisschen so, kommen wir vielleicht auch später ein bisschen drauf, dieses Denken über Fußball generell. Es war jetzt nie so, dass ich in der Jugend fußballerisch extrem auffällig war im Sinne von irgendwelche goldenen Abzeichen oder sowas. Ich habe mir vieles, was das rein fußballerisch oder was man als fußballerisch bezeichnen würde, dann später bis zu einem gewissen Grad erarbeitet. Und was halt schon immer extrem ausgeprägt war, war dieser Torriecher, wenn man so will. Und das ist halt was, was jetzt nicht unbedingt sofort im Scouting auffällt. Drum, ich habe nie in einer Auswahlmannschaft gespielt oder Ähnliches. Ich habe auch im Jugendbereich nie Anfragen gehabt und bin da aus heutiger Sicht eigentlich auch sehr, sehr froh drum, wie dann alles gelaufen ist.
Weil aus heutiger Sicht ist es ja echt ungewöhnlich. Also um beim FC Schweinfurt überhaupt in die Auswahl zu kommen oder sowas, dann kommst du ja meistens aus irgendeinem NLZ oder sonst irgendwo. Ne? Also das ist schon bemerkenswert.
Ja, aber ich glaube, wenn du sagst, Simon, Torriecher, das sind halt Sachen, die kannst du halt nicht unbedingt lernen. Und jetzt in den alten Zeiten, erinnere mich, wo sie in der zweiten Bundesliga gespielt haben, so Leute wie dann der Rhön-Bomber damals oder auch der Thorsten Seufert, der Steffen Stockmann, ne, die dann eben ja auch jetzt keine NLZ-Ausbildung meines Wissens hatten, aber dann einfach halt dann vielleicht doch das gewisse Etwas und dann kannst du auch damit weit kommen.
Kannst du, musst dir aber natürlich gewisse Attribute dann auch einfach zusätzlich erarbeiten. Ja? Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich kam dann nach Schweinfurt und in Münnerstadt konnte ich mich schon auf diesen Torriecher halt einfach verlassen. Also das hat halt gereicht letzten Endes. Ne? Und höherklassig muss man dann halt doch an gewissen Bereichen trotzdem noch weiter arbeiten. Das habe ich zu dem Zeitpunkt halt nicht individuell so gemacht, wie ich es vielleicht hätte tun können. Ob das dann beim FC damals gereicht hätte, steht jetzt auf einem ganz, ganz anderen Zettel. Also das schon auf jeden Fall.
Dann gab es ja, du hast ja vorhin dann schon kurz gesagt, dann eben diesen Wechsel von Schweinfurt nach Baddorf, dann eben zurück nach Mürsch, dann wieder nach Baddorf. Was waren dann die Gründe Groß Baddorf? Hast du dann schon Leute da gekannt, wo du gesagt hast, da möchte ich unbedingt mal hin? Oder war es dann genau diese Bayernliga, wo du sagst, okay, Regionalliga ist einfach schwer, aber Bayernliga, da sehe ich mich in einer guten Rolle. Was waren die Beweggründe damals? Mehr personeller Natur oder mehr sportlicher Natur?
Verschieden letztlich. Ne? Also ich hatte dann, es war dann klar in Schweinfurt, okay, komme jetzt hier nicht zwingend weiter. Ich hatte dann die Möglichkeit, dort zu bleiben. Wir waren ja mit der U23 dann aufgestiegen in die Landesliga, hätte da in der Landesliga spielen können. Aber ich habe immer schon gesagt gehabt, wenn ich aus Münnerstadt weggehe, dann um die höchstmögliche Liga zu spielen. Und dann war eigentlich klar, okay, ein Schritt zurück, aber so klein, wie es halt nun mal sein sollte. Und Groß Baddorf war dann letztlich die absolut logische Wahl, weil der Dom Schönhöfer hin ist. Der Dom Schönhöfer ist damals dann von Münnerstadt als Trainer nach Groß Baddorf gegangen. Es war klar, dass ich in Schweinfurt dann in der ersten Mannschaft keine Zukunft hatte und dann lag es natürlich auf der Hand, dass ich dann...
Genau, Dom war eben, und du hattest unter dem Dom schon trainiert in Münnerstadt. Und
ich hatte ja unter ihm schon vier Jahre gespielt, ne, und dann war das naheliegend, ja.
Und da erinnere ich mich dann eben ein Jahr tatsächlich Torschützenkönig in der Bayernliga Nord gewesen.
Da noch nicht, später. Also ich hatte...
Also bei der zweiten...
In der zweiten Zeit.
In der zweiten Zeit in Großbaddorf, genau, ja.
Ja. Und das war eben so genau dieser Prozess, der dann... Gipfelt klingt jetzt fürchterlich hochtrabend, ne? Aber was halt für mich die größte sportliche Erfolg dann individuell war natürlich schon dieser Titel, wenngleich der ja in der abgebrochenen Corona-Saison dann zustande kam. Aber trotzdem, das war gerade die zweite Zeit in Groß Baddorf schon für mich sehr erfolgreich. Und das war dann eben die Phase, wo ich mit Mitte 20 dann eben zu diesem Torriecher auch erkannt hatte, okay, man kann noch ein bisschen mehr nebenher investieren. Und von daher war das, glaube ich, schon sportlich der Zenit, wenn man das so sagen will.
Du hast jetzt immer anklingen lassen, dass dann immer schon der Ehrgeiz sich bei dir offensichtlich entwickelt hat, zu sagen, okay, ich will dann genau in der bestmöglichen Liga spielen, wo ich eine gute Rolle spielen kann. Aber dann trotzdem eben zwischen den beiden Baddorfer Zeiten dann nochmal Münnerstadt, weil?
Beruflich letztlich. Ja. Ich habe ja damals... wie du auch, in der Sportredaktion gearbeitet, ich allerdings bei der Mainpost. Und da war es einfach schwierig, mit viel Arbeit am Wochenende, Abenddiensten unter der Woche, da ein Bayernliga-Training und Spiel aufrechtzuerhalten. Und das war dann der logische Schritt, dann nach Münnerstadt zu gehen. Und später hat sich dann beruflich eben nochmal was verändert, sodass ich dann sagen konnte, hey, jetzt habe ich die Möglichkeit, da nochmal ein, zwei Jahre alles reinzustecken. Das waren dann ja nochmal eigentlich 3 Jahre in Groß Baddorf, wo eben durch Corona die eine Saison gestreckt war. Und danach, muss ich sagen, war ich dann auch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es reicht jetzt auch mit dem höherklassigen Fußball. Ja.
Weißt du, was laut transfermarkt.de dein höchster Marktpreis war?
Nein.
Was würdest du schätzen, was da steht?
Ich glaube, dass die für Regionalligaspieler einen Standard festlegen. Wie hoch der ist, weiß ich aber nicht.
Okay, also tatsächlich, ich habe natürlich mal googelt verschiedene Sachen. 25.000 Euro, immerhin.
Schön, ja.
Bist du damit einverstanden?
Höher als deine.
Ja. Absolut.
Ich weiß, der Fußballerische.
Fußballerische. Absolut, absolut, ja. Ich hätte noch Geld mitbringen müssen, das weiß ich auch. Führst du eine Statistik über all deine Tore? Es waren ja einige.
Nein.
Ich kenne dich ja gut. Nein. Und das schätze ich auch an dir, dass du, du machst da kein großes Aufheben.
Ja, also ich bin da schon, vielleicht ist das tatsächlich auch so eine Begleiterscheinung dieser kompletten Jugend auch in Münnerstadt, sag ich mal. Also ich konnte da noch nie was damit anfangen. Ich muss sagen, jetzt in meiner Zeit in Großbadorf oder auch in Schweinfurt war das jetzt auch nicht so, dass man solche Charaktere kennengelernt hat. Aber wenn du dann Bayernliga spielst, Regionalliga zuschaust in meinem Fall oder verfolgst, da gibt's schon Jungs, wo du dir denkst, wow, ich weiß nicht, was ihr denkt, was ihr hier tut. Ne? Ja. Also wir spielen hier, keine Ahnung, Großbadorf gegen Seligenporten vor 120 Zuschauern in der 5. Liga. Weiß ich nicht, ob ich mir darauf was einbilden kann oder soll. Das ist cool, das ist eine coole Erfahrung, es macht Spaß und ja, es ist dann auch mal schön, hier und da ein paar Schulterklopfer zu kriegen, aber dass mich das irgendwie als Person definiert oder ausmacht oder ich mir da jetzt groß was drauf einbilden sollte, das war mir schon immer, konnte ich nie viel mit anfangen, letzten Endes.
Wir haben uns vorhin im Intro unterhalten über den Mike Löschner. Sagt dir der Name was?
Erstmal nicht.
Ja, das ist interessant. Mhm. Der Mike Löschner ist ein Stürmer beim FC Wittershausen, B-Klasse.
Ah, ihr habt das gelesen, die Woche, ja.
Ja.
Mhm. 6 Tore oder so geschossen.
Mhm. Genau, kommt jetzt aktuell auf 33 Saisontore. Ja. Aber du hast ja die Frage im Prinzip schon beantwortet, ob dann so eine Quote bei dir dann irgendwo Neugierde weckt und sagt, okay, Löschner, vielleicht soll ich den mal anrufen, ob das einer vermischt ist. Oder ab wann wird man vielleicht neugierig auf einen Spieler und denkt sich, könnte ich mich mal um den bemühen oder mal fragen, ob es der mal höherklassig probieren will, so wie es damals ein Simon Snaschel ja auch gemacht hat, der es ja auch mal probieren wollte und dann vielleicht dann froh war, wenn mal Interesse war von einem anderen Verein.
Ja, ist natürlich nicht ganz einfach. Ich bin auch ganz, ganz froh drum, dass ich mit der Kaderplanung jetzt für 25 dann eben nicht mehr befasst bin. Weil das im Amateurbereich schon schwierig ist. Ne? Also klar, jetzt die Mike Löschners dieser Welt oder die Seuferts oder was weiß ich, die kriegst du schon mit, ja, aber das ist ja meistens nicht das, was dich jetzt dann irgendwie triggert. Ne? Also du brauchst ja, klar, Mittelstürmer kannst du immer gebrauchen, aber jetzt haben wir in Münnerstadt, solange ich kick und ein, zwei Jungs sind hinten dran, jetzt nicht unbedingt Bedarf auf der Neuen, sag ich mal. Viel schwieriger ist es ja, Spieler im Defensivbereich, im Zentrum zu finden.
Okay.
Weil die ja einfach nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht verdienen. Und dann sind wir wieder am Punkt Aufwand. Ich sehe es jetzt irgendwo nicht mehr ein, mein Wochenende dann noch auf 3 anderen Sportplätzen zu verbringen, um irgendwo in der A-Klasse einen Spieler zu scouten. Von daher, das ist tatsächlich schwierig. Man verlässt sich dann schon eher auf Kontakte, dass man sich mal umhört. Gerade Kreisliga, da kennt man ja dann doch noch ein paar Jungs und da fängt es dann schon auch an, dass es Spieler gibt, die für uns interessiert oder interessant sind, auch in der Kreisklasse natürlich. Ist aber wirklich nicht so einfach, die dann rauszufiltern. Ja.
Das heißt also, alle Leute, die der Zeitung am Wochenende die Berichte durchgeben, redet niemals über eure Innenverteidiger oder sonst irgendwas, wenn die gut sind, dann lässt die Stürmer weg. Ja.
Aber das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
Doch, aber das kann ich mir gut vorstellen. Aber
natürlich macht ja total Sinn, was du sagst.
Das Gleiche wie ganz, so bewusst ganz hochtrabend bei der Weltfußballerwahl. Ja, das ist ja ganz, ganz selten, dass da mal ein Defensivspieler, ich glaube, das letzte war der Cannavaro oder jetzt halt Rodri. Naja gut, der ist ein bisschen halbwegs defensiver, ne? Sonst normal immer nur die Ronaldos und Messis, ne? Ja, klar, also, ja. Aber das mal wie der, Cannavaro damals, nee, nicht Cannavaro, doch, Cannavaro war's, ne? Ja, der war Verteidiger.
AV,
ne?
Glaube ich,
ja. Ja, genau.
Ne? Gut. Ja, das ist definitiv so, ne? Also, sind wir auch wieder bei dem Punkt irgendwie, was hält man auf sich selber? Und das ist ja dann schon immer so ein Thema. Du kannst als Stürmer und gerade in dem, auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, sind ja die Berichterstatter meistens gar nicht da. Also die lesen ja letztlich die Statistik so und dann kann ich jetzt als Simon Znaschl 85 Minuten ein fürchterlich schlechtes Spiel machen und stehe dann in der 90. richtig. Und dann heißt es, Znaschl hat Münnerstadt wieder zum Sieg geschossen.
Ja,
halt, ne? Das ist halt total absurd. Mhm. Wenn ich vielleicht einen Nico Weber in der Abwehr habe, der 90 Minuten herausragendes Spiel macht, das juckt kein Schwein. Und das ist, sind halt alles so Punkte, wo man dann sagt, ja, schön und gut, aber bleibt mal.
Außer unser Peter Baldassar natürlich.
Dem entgeht nichts.
Dem entgeht nichts,
genau, dem fällt sowas sofort auf.
Natürlich.
Ja, Simon, du hast es vorhin schon angedeutet. Du bist wie der, also ich sage jetzt mal wie wir, ich habe die gleiche Ausbildung genossen, irgendwann mal vor Jahrzehnten. Du bist Journalist, in Klammern habe ich jetzt mal Sportjournalist dazu geschrieben. Du hast damals auch während deines Volontariats auch in der Sportredaktion gearbeitet.
Ja, also ich war Sportjournalist. Ich habe mein Volo letztlich hauptsächlich im Sport gemacht, bin aber heute im Lokalen. Ich bin nicht mehr im Sport.
Du hast es auch schon so angedeutet, dass es echt schwierig war für dich, zu einer gewissen Zeit Job und Sport zusammenzubringen. Wie ist das jetzt heute für dich, wenn du als Journalist arbeitest und gleichzeitig noch Trainer und Spielertrainer bist? Da gibt es ja manchmal auch immer wieder mal Überschneidungen. Gibt es da Szenen, wo du sagst, da wird es ein bisschen schwierig?
Ja, das ist natürlich hier und da mal schwierig, aber ich habe da A, einen coolen Arbeitgeber, als auch B, die Möglichkeit, mir meine Arbeitszeiten weitgehend schon einzuteilen. Im Lokalen ist es ja oft nicht ganz so termingebunden, wie das letztlich im Sport ist. Drum funktioniert es ganz gut, dass es jetzt nicht wenig ist, sage ich mal, jetzt weniger mit meiner Berufswahl zu tun als mit dem Gesamtpaket. Ich glaube, das ist bei jedem Spieler, Trainer so, der jetzt keinen 9-to-5-Job macht, dass das ab und zu mal ein bisschen kollidiert. Aber dann muss man gucken, lässt sich eine Lösung finden. Wenn sich keine Lösung finden lässt, muss man priorisieren und dann geht's weiter.
Ist ja eh schon interessant. Jetzt sitzen wir zusammen, der Jürgen hier als Sportredakteur der Saale Zeitung, ich ehemals Saale Zeitung Sportredakteur. Du, mein Post, das wäre ja vor 20 Jahren ein Unding gewesen. Ne? Da wären wir hier nicht so in friedlicher Runde zusammengesessen.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, Alex, aber auch gerade jetzt auch als Fußballer, wenn man sich so kennt, dann hat man dann, glaube ich, tatsächlich als weniger natürlich ein Problem, als dann sonst diese etwas künstlich aufgeladenen Grabenkämpfe, die dann ja auch oftmals wegen affig sind, wenn ich es mal so deutlich sagen kann.
Zumal die auch weit vor meiner Zeit waren.
Also ja, absolut.
Definitiv.
Ja. Wenig beisteuern.
Ja. Aber da haben dann, glaube ich, auch tatsächlich ältere Semester, hätten da mehr Probleme gehabt mit Kollegen.
Glaube ich auch.
Aber das heute finde ich sehr angenehm, dass es so ist, wie es ist.
Ja, aber das ist ja letztlich wie im Fußball auch. Ja. Also warum soll ich eine Person nach diesem oder jenem beurteilen, nur weil die jetzt Saale Zeitung oder Mainpost oder Strahlung oder Münchstadt auf dem Trikot stehen hat?
Das absolut. Ist
irrelevant letztlich.
Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Journalismus ein bisschen bleiben, vielleicht Sportjournalismus, geht dir das auch manchmal so, dadurch, dass du den Beruf ja gelernt hast und da täglich tätig bist, dass dir manchmal im Sport oder gerade im Fußballjournalismus so ein bisschen die Distanz fehlt? Also ich meine, die duzen sich oftmals, Herr Jürgen war ja heuer mal auf so einer Pressekonferenz von der Nationalmannschaft in Herzogenaurach, da wird so getan, als ob der Füllkrug der beste Kumpel wäre, obwohl man den gar nicht kennt. Ist das was, wo du dir Gedanken drüber machst?
Auf Profi-Ebene meinst du?
Auf Profi-Ebene, natürlich, Entschuldigung.
Naja, es ist ja letztlich wie so oft im Journalismus diese Diskussion zwischen Nähe und Distanz, die man haben muss. Ich sage immer, für mich ist das, kommt auf die Protagonisten an. Ja, also ich verstehe mich auch jetzt in meinem lokalen Umfeld mit vielen handelnden Protagonisten sehr gut. Die Rollenverteilung muss halt klar sein. Ja, und das Rollenverständnis muss halt klar sein. Und wenn den handelnden Personen klar ist, dass ich im Zweifel auch mal draufhauen muss aufgrund meiner Rolle und nicht, weil ich irgendwas gegen diese Person habe, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, sich außerhalb dessen gut zu verstehen. Wenn das dann vermischt wird, ja, und dann es irgendwie persönliche Befindlichkeiten gibt oder mal eingeschnappt ist oder dann erwartet, dass man deswegen auch in der Berichterstattung eine Sonderrolle bekommt, dann wird es problematisch. Ne? Und das kommt dann immer darauf an, wer da handelt, aus meiner Sicht.
Ja.
Was ich wiederum jetzt nicht beurteilen kann bei der Nationalmannschaft und drum. Nein, mache ich mir da keine Gedanken.
Du machst dir keine Gedanken. Genau, aber ich meine, wenn man sich die, da haben wir auch schon öfter mal thematisiert, wenn man sich so ein bisschen den Profifußball anguckt, die Zeiten von einem Walter Frosch oder Mario Basler, die sind halt einfach irgendwie vorbei, die sind heutzutage alle glatt gebügelt. Fällt dir das auch so auf, dass das heutzutage alles so zu sehr professionell ist? Du machst mir so den Anschein, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass du alles, was so, ich sage jetzt mal so die Selbsterhöhung von manchen Spielern ist, dass dir das auch so ein bisschen dagegen geht.
Ist. Ja. Also ich kann das schon verstehen, dass da glatt gebügelte Antworten kommen.
Mhm.
Das ist ja auch so, in der Zeit Sportjournalist haben wir damals noch so ein bisschen Bundesliga geschrieben, dann gehst du durch die Mixzone und die die Jungs, die gehen von A nach B und spulen ihr Programm halt ab. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass ich das anders machen würde. Das ist ja letztlich eine Art von Selbstschutz, weil du heute medial einfach eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit hast. Es werden Dinge ganz anders auf die Goldwaage gelegt. Und das fängt ja schon im Kleinen an. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht, wenn der Peter Baldassar mich anruft, irgendwie medial gegnerische Mannschaft rund machen oder sonst was. Das gehört sich, finde ich mal, im Amateursport sowieso nicht. Aber auch, du musst halt immer die Reaktionen bedenken. Und die sind heute um ein Vielfaches heftiger, als die vielleicht zu Zeiten von Basler oder Frosch waren. Und drum will ich da niemanden verurteilen, dass ich da halt mein Standardsätzchen dann sage immer.
Trotzdem schade. Ich finde es immer
wieder. Ja, genau,
die Fans würden es sich auch wünschen.
Du weißt ja in dem Moment, der Kollege, der wird natürlich dann froh sein, wenn da jetzt mal so ein Spruch kommt, aber
ja, klar.
Hast ja gesagt, das ist dein Rollenverständnis, aber als Trainer dann eben, nein, dann kommt von mir nichts, weil ich in dem Moment einfach dann der Trainer oder der Spielertrainer meiner Mannschaft bin und nicht der Kollege des Journalisten oder des Freimitarbeiters, wie auch immer.
Ja, es ist kein ganz einfaches Thema. Es gibt ja Leute, die es trotzdem schaffen. Wenn ich jetzt an so einen Thomas Müller denke, der kriegt es ja trotzdem hin, dann irgendwie sympathisch und trotzdem authentisch zu bleiben, ist aber schwierig.
Aber er hat ja in dem Moment jetzt auch jetzt nicht die Verantwortung, die halt dann ein Trainer hat oder ein Sportdirektor oder wie auch immer. Ja, also
wenn ich als Trainer was sage, dann müsstest du mich schon in einem sehr emotionalen Moment erwischen, weil ich mir dann letztlich immer denke, es geht jetzt gerade nicht drum, was ich als Person denke, sondern wen oder was ich repräsentiere. Das ist letztlich der Verein. Plus, es geht auf meiner Ebene immer um Amateurbereich. Und dass ich da jemanden öffentlich kritisiere, da müsste schon viel passieren.
Ja, der Verein freut sich über einen reflektierten Trainer, der Journalist nicht unbedingt.
Kann ich verstehen.
Ja.
Aber kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ich habe mir schon oft gedacht, der Nachname Snaschel, das ist jetzt nicht der typische Röhner-Name. Weißt du ein bisschen mehr über die Herkunft? Hast du da schon mal Ahnenforschung betrieben, wo der Name herkommt?
Ganz grob wohl mal aus dem tschechischen Raum, aber wie genau sich das dann weiterentwickelt hat, das okay. kann ich nicht sagen. Aber ja, dass er nicht typisch röhnerisch ist, das
Er kommt noch nicht ganz so oft in der Torjägerliste in anderen Ligen vor.
Ja, und selbst der Großbadorfer Stadionsprecher ist ja regelmäßig daran verzweifelt.
Ja.
Schnasel wurde das dann öfter mal. Schnaschel ist ganz hoch im Trend.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, gibt es da auch mal irgendwie, oder gab es von Gegenspielern mal irgendwelche freche Sprüche über Namen, wo man sich so genommen hat? Ich meine, ich bin da selber so ein Opfer mit meinem Namen. Mein Name wurde gern hergenommen, um mich aufzuziehen überall.
Alex?
Also jetzt nicht beim Fußball und schon gar nicht in der Bayernliga, Nachname.
Nein, das
echt?
Nicht.
Ah, ja.
Also höchstens auf so lustige Art und Weise, aber jetzt nicht von Gegenspielern. Ja, das ging dann schon, was ist für Auswüchse gar.
No jokes with names.
Ja, genau. Ja.
Nein, also tatsächlich ist auffällig, dass viele Leute Probleme haben, ihn korrekt auszusprechen, aber das ist jetzt irgendwie mal Witzeleien oder sowas. Es gab mal vor vielen, vielen Jahren kam mal ein Zuschauer, der hatte schon ein, zwei Bier zu viel und meinte, ich bin doch dieser Sludge. Und das war versammelter Mannschaft. Ja. Das hat er dann ein paar Jahre auch mal gehalten, tatsächlich, dieser
Sludge,
wenn er so will.
Sludge. Ja. Sludgehammer.
Ja, so in etwa. Stimmt, ja. Hieß es in Schweinfurt immer, Sludgehammer.
Ah,
ja.
Okay.
Aber nein, also veräppelt wird man da
nicht. Okay. Und jetzt nochmal wieder zurück zum Fußball. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass es für dich momentan sehr schwer ist. Aber wenn du sagst, Mensch, für meine Saison nächstes Jahr, wenn ich Spieler bin, da hätte ich gerne noch einen Mitspieler hier aus der Region. Welchen Spieler würdest du dir wünschen? Mit wem würdest du gerne hier aus der Region mal zusammenspielen in einer Mannschaft? Vollkommen frei, vollkommen unbelastet, ohne dass es irgendwelche Ambitionen des TSV Münnerstadt gibt, diesen Spieler zu verpflichten.
Boah, das ist jetzt schwierig. Da muss ich mir jetzt irgendwie eine witzige Antwort
überlegen. Komm mal raus aus deiner Komfortzone.
Genau. Keine glattgebügelten Antworten hier.
Keine glattgebügelten Antworten. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube tatsächlich, jetzt kommt doch wieder eine glattgebügelte Antwort. Ist es eher so in meinem Alter, da träumst du eher davon, um mit Jungs von früher nochmal zu kicken.
Okay.
Also das auf jeden Fall. Das war jetzt schon Sonntag in Strahlungen auch mehr verloren haben und auch wenn das natürlich nicht so schöne Gründe hatte, dass es so weit kam.
Hansi Schmidt.
Es war schon cool, mit Hansi Schmidt und Micha Kniesack auf einmal wieder in der Kabine zu sitzen. Das muss ich schon sagen. Ja, war schon schön.
Bringen die dann wirklich nochmal so ein 3 vielleicht sogar rein, wenn du sagst, okay, einfach nur, dass sie da sind, dass dann das irgendwas Besonderes ist?
Ja, tatsächlich. Also es ist sehr, beim Hansi muss man ja sagen, der Hansi könnte ja problemlos Bezirksliga spielen, wenn er noch Bock hätte, sich entsprechend fit zu halten, regelmäßig zu trainieren. Gar nicht als Vorwurf, ist einfach so. Der Micha hat natürlich eine fußballerisch so hohe Qualität, dass es trotzdem noch reicht, um mal den Körper reinzustellen. Was aber schon dann einfach cool ist und beeindruckend ist, wie die dann mit so einer Situation umgehen. Ne? Also der Hansi kommt dann und ist da trotzdem lautstark und redet und versucht da irgendwie sich so einzubringen wie andere Spieler auch. Und da können sich viele ein Beispiel nehmen, definitiv. Und für die Stimmung ist es sowieso gut, wenn die beiden da sind. Das ist eh klar.
Du denkst jetzt eben an die langjährigen Mannschaftskollegen. Denkst du auch ab und zu nochmal an die Zeit deiner journalistischen Anfänge? Wir haben ja jetzt vorhin schon drüber gesprochen, aber du warst ja dann eben mal freier Mitarbeiter in der Sportredaktion, hast da auch Leute kennengelernt. Daher kennen wir uns auch tatsächlich. Mhm. Denkst du dann so an die Zeit nochmal zurück, an die Leute? Ich weiß eben noch, du hast dann damals mit Manuel Krieger immer fachgesimpelt. Damals SV Garitz, hast du so zu Manuel noch Kontakt? Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Damals war es ja noch so, dann kam er wirklich abends in die Sportredaktion, hat die Vereine angerufen und kann man ja alles dann von daheim aus machen. Es gibt Live-Ticker. Ist das so, wo du schon manchmal denkst, eigentlich schon verrückt, was man da so für eine Reise gemacht hat? So fing es an.
Ja, waren ganz andere Zeiten. Kann ich kurze Anekdote erzählen, weil das ganz gut zu dem Thema mit Schweinfurt auch vorhin gepasst hat. Das waren halt auch so die Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen unbedarfter noch war. Also meine Sonntage waren dann ja Fußballspielen, danach vom Platz rennen, mehr oder weniger in die Redaktion kommen. Und dann waren wir fertig, um 9, um 10 irgendwann abends. Und dann blieb halt eigentlich nicht viel als jeden Sonntag über den McDonald's nach Hause zu fahren. Das würde ich jetzt heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt machen, aber hat man sich damals nicht groß Gedanken drüber gemacht. Also es war erstmal ganz grundsätzlich eine wirklich, wirklich coole Zeit, weil man einfach mit dem, was wir alle da gemacht haben, irgendwo auf einer Wellenlänge war, unabhängig vom Alter oder von sonst. Es hat einfach Spaß gemacht, man saß zusammen, ein paar Euro verdient, die waren jetzt nicht kriegsentscheidend, aber die waren als Schüler, was wir ja damals teilweise waren, schönes Zubrot. Hat Bock gemacht und ja, ich denke daran insofern oft tatsächlich zurück, wenn ich euren Sportteil lese und dann zum Beispiel von der SG Oberleichtersbach-Modlos lese. Das sind dann Namen und Ortschaften, die sich mir irgendwie eingeprägt haben durch diese damalige Zeit und war schon schön, weil man da auch auf oder quer durch den Landkreis mit vielen Leuten einfach in Kontakt gekommen ist. War noch viel mit den Vereinssprechern oder Pressesprechern, wie man sie nennen will, da eben wirklich im Telefonat war. Das war einfach schön. Ja, da hat man sich ein bisschen unterhalten, viele Leute kennengelernt und war eine coole Zeit, definitiv. Kontakt jetzt heute mit dem Maxi Krieger oder auch Maxi Böckner hieß er, glaube ich.
Manuel Krieger, ja. Maxi Böckner aus Aschach, ja.
Jetzt nicht mehr, aber möchte ich nicht missen auch die Zeit.
Ja. Das Lustige ist ja, zu meiner Zeit, als ich hier in der Sportredaktion volontiert habe, da ging es ja nachts bis 12, 1 Uhr.
Ja.
Und dann hatten wir halt wirklich mal freie Mitarbeiter, die heutzutage in deiner Chefetage sitzen, ne? Mittlerweile. Ja. Das ist ja das Lustige. Damals die ersten Texte, wenn ich da heute noch dran denke, die ersten Texte von ihm, will man keinen Namen nennen, redigiert. Und heute ist er der Oberjournalist bei der Mainpost oder macht noch viel mehr Sachen.
Also in der Geschäftsleitung, nicht Journalist, ne? Aber in der Geschäftsleitung, ne? Als Planungs.
Genau.
aber wirklich dann an euch beide vielen Dank für den Werbeblock. Ich habe mir ja nicht aufgeschrieben, gerade an Simon, mach mal ein bisschen, wir brauchen noch freie Mitarbeiter. Mach doch mal Werbung, wie schön es auch sein kann. Hast du gemacht, wunderbar.
Ich kann es nur empfehlen. Ich meine, ich darf jetzt nicht für die Saale-Zeitung werben, um Gottes Willen, aber für den Journalismus generell.
Ja, also natürlich. Mir gibt ja hier keine...
Ich darf für die Saale-Zeitung werben. Ich darf sagen, das war aber super. Aber
die Berichte, ne, sind ja auch die Artikel auch für die Mainpost. Also von daher sitzen wir ja alle in einem Boot tatsächlich. Ich wollte
gerade sagen, wir haben ja im Sport keine
Konkurrenz. Genau. Wie konsumierst du heute Sport, Lokalsport? Gibt so viele Möglichkeiten. Früher haben die Leute auf die Tageszeitung gewartet am Montag mit den damals 7 Seiten, weil wir die Zeit und den Platz hatten. Bist du einer, der dann eben halt dann abends vielleicht nochmal in BFV-App nochmal reinguckt, Ergebnisse, oder sagst du, nee, ich bin jetzt Lokalredakteur bei der Mainpost und bin Möscht-Trainer, mich interessiert Möscht und die Liga und mehr nicht, oder bist du dann tatsächlich noch?
Mal mehr, mal weniger, ne? Also die eigene Liga, klar. BFV-App ist schon das, was bei allen wahrscheinlich das Erste ist, wo man halt mal so reinschaut. Und dann trudeln ja im Laufe des Abends so die Berichte ein und je nachdem, wie ich dann Zeit und Lust habe, gucke ich ein bisschen durch und spätestens dann am Montag, ich habe ja noch eine gedruckte Ausgabe daheim, schaue ich dann schon mal quer drüber, beziehungsweise am Dienstag. Aber es ist jetzt tatsächlich aus den von dir genannten Gründen nicht so, dass ich am Sonntag fiebrig warte, wann dann die Berichte online stehen. Ja.
Als neutraler Privatmensch, Simon Snaschel, mal auf den Fußballplatz, wo du sagst, Mensch, da habe ich tatsächlich mal Zeit, dann gehe ich wieder mal nach Großbadorf oder gibt's irgendwas, wo man dich tatsächlich mal sehen würde, fällt mir tatsächlich schwer, mir das vorzustellen.
Vielleicht wirklich am ehesten noch Großbadorf, wobei auch in Großbadorf ja ist ja dann höherklassig oft so viel Wandel inzwischen war, auch in der Mannschaft. Also es sind jetzt, glaube ich, noch 4, 5 Spieler, mit denen ich dann zeitweise mal gespielt habe. Tatsächlich ist es so, dass die Zeit dann doch eher für andere Dinge drauf geht und man am Fußballplatz halt dann doch oft immer wieder über die gleichen Dinge redet, wenn man privat da ist. Und da ist mir dann, habe ich meistens zu viel anderes zu tun oder möchte ich was anderes machen, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn dann vielleicht tatsächlich Großbadorf oder was natürlich auch immer cool ist, sind dann Relegationsspiele, da tauche ich dann schon auch immer mal auf. Ja.
Ich möchte mit dir mal so ein bisschen über deine moralischen Grundsätze reden. Mir ist es bei einem Spiel, wo ich dich leider nur an der Seitenlinie erlebt habe, weil du eben gekränkelt hattest. Und da kam von der anderen Trainerbank, kam so ein bisschen ein Ruf ins Spielfeld hinein. Weiß jetzt gar nichts mehr, ob es jetzt gegen den Schiedsrichter oder gegen den Spieler. Aber da hast du dich offensichtlich geärgert, weil das halt einfach so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, unfair war.
Nee, es war nicht unfair, kann ich auch sagen. Es war respektlos letztlich. Ne? Das war ein Spiel in Bad Kissingen, wo sie einfach klar besser waren. Brauchen wir nicht drüber reden, das steht auch gar nicht zur Debatte. Und dann gab es einen Pfiff vom Schiedsrichter, den die Kissinger anders gesehen haben. Und dann kam einfach von draußen der Ruf Mitleidspfiff. Und das finde ich einfach respektlos uns gegenüber in dem Moment. Darüber habe ich mich aufgeregt. Ist aber auch wieder geklärt. Alles gut. Ne? Aber das kann ich einfach, mag ich nicht. Ne? Also ich sage meinen Jungs auch immer, kannst gewinnen, du kannst verlieren, aber geh mit dem Gegner respektvoll um. Und in dem Moment gerade noch dazu, wenn ich ohnehin schon dann klar überlegen bin, wie das die Kissinger an dem Tag waren, verbietet sich das für mich einfach. Ne? Es kann immer mal was rausrutschen, ausgeglichenes Spiel und so. Ich bin auch null nachtragend, wirklich. Aber in dem Moment hat mich das einfach geärgert und das sage ich dann auch, aber dann ist auch wieder gut.
Ich fand es halt nur in angenehmer Weise eben sehr typisch, dass du darauf eben Wert legst, dieser respektvolle Umgang, dass man dann vielleicht auch immer in irgendeiner Situation auch an den Gegner, an den Gegenspieler, an den Schiedsrichter denkt.
Ja, also was ich vorhin sagte, hat verschiedene Gründe. Erstmal, wir reden über Fußball, über Amateurfußball. Ja, ich behaupte mal, es gibt in diesem ganzen Zirkus ganz wenige Leute, die irgendwas zu meiner Missgunst absichtlich machen. Ja, drum, wenn ein Schiedsrichter schlecht pfeift, ja klar, rege ich mich da vielleicht mal kurz drüber auf, aber ich glaube, die wenigsten machen es mit Absicht. Das ist dann so. Klar, packt einen das dann mal. Aber grundsätzlich ist es einfach, Fußball ist Hobby und da sollte ein gewisser Umgang miteinander da sein. Dass es dann mal hochkocht, alles okay, alles in Ordnung. Ja, aber es muss dann auch wieder gut sein. Und das versuche ich schon, den Jungs dann immer mitzugeben, weil das für mich auch ein Stück weit gesellschaftlich erzieherischer Auftrag, sag ich mal, ist, weil die jetzt nicht alle wie ich 34 sind, sondern vielleicht auch mal 18, 19, 20 und das halt noch nicht aufgrund von Lebenserfahrung oder von anderen Leuten dann eingeimpft bekommen haben, ohne da jetzt den Eltern zu nahe treten zu wollen. Aber Sport ist ein Feld für sich einfach und auch da gehört es dazu. Und das ist in Münnerstadt seit langem schon immer wichtig und ich versuche das so weiterzuleben, weiterzugeben. Und drum kommt es dann zu solchen Situationen auch einfach mal.
Das heißt, da ist dann deine Emotionalität dir eigentlich nie im Weg, weil du eigentlich das auch problemlos leben kannst? Oder gibt es auch Szenen, wo du dann selber als Spieler, vielleicht viel einstecken musstest, auch verbal, und dann einfach so die dich dann mal selber nicht im Griff hast oder bist du dann schon so? Naja,
es ist
stelle ich mir nicht einfach vor.
Ja, aber es ist ja irgendwie schon auch irgendwo da eine Altersfrage. Ne? Also ich sag mal, mit Anfang 20 oder auch noch Mitte 20 oder in der Bayernliga damals, da war ich da schon auch anders und hatte das schwerer im Griff und möchte behaupten, ich war damals auch schon ein reflektierter Mensch. Na, aber je älter du dann wirst, ein paar Dinge erlebst, das funktioniert schon. Also es gibt die Situationen natürlich noch, wo ich auch mal hochgehen könnte, aber da muss inzwischen schon viel passieren. Ja, das ist so.
Meine letzte Frage aus dem Blog. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt vielleicht wegen unfair ist, aber ich schätze enorm, was in Münnerstadt für Arbeit geleistet wird, was wirklich ganz seriöse Arbeit geleistet wird. Immer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einen hohen Stellenwert haben. Ihr euch entsprechend auch eure eigenen Spieler zieht. Nur sehr moderat euch verstärkt mit Leuten aus der nahen Gegend. Und trotzdem habe ich dann für mich immer das Gefühl, weil die Mürstädte es so gut machen, sind sie so ein bisschen unterm Radar. Da passiert nichts Spektakuläres. Die machen ihr Zeug, aber führt dazu, dass ihr leider vor wenigen Zuschauern spielt. Und ich mir dann auch denke, ist alles verhältnismäßig, aber ich finde, eigentlich hättet ihr vor allem für eine Stadt, eine Kleinstadt, da müsste mehr passieren. Seid ihr zu brav?
Ja, vielleicht sind wir zu brav, aber dann, also was jetzt die Aufmerksamkeit angeht, würde ich es ein bisschen anders betrachten oder ein bisschen ausholen. Es ist einfach so, dass wir in Münnerstadt schon ein Problem haben. Wir sind, sage ich immer, zu groß für ein Dorf und zu klein für eine richtige Stadt, in Anführungszeichen. Also es gibt jetzt bei uns kein Zuschauerstrom irgendwie zu einem Stadtclub, aber es gibt auch, so blöd es klingt, und da trete ich niemanden zu, es gibt auch nicht diesen Dorfzusammenhalt, den es, um jetzt aus der jüngsten Vergangenheit zu sprechen, eben in Strahlungen zum Beispiel gibt, wo dann das ganze Dorf noch im Sportheim ist. Und ich finde das überragend. Ich finde das super toll. Ich hätte das wirklich auch gerne, aber das sind Dinge, die lassen sich nicht erzwingen. Und das hast du in Münnerstadt einfach nicht. Du hast da zu viele andere Möglichkeiten, vielleicht auch Leute, ja, aus der näheren Umgebung, das stimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass du da eine brutale Dorf-Community hast, die da zu 100% diesen Fußball lebt. Das hast du einfach nicht. Ne? Und ansonsten von der Philosophie unterm Radar, es ist halt einfach ein Stück weit so, behaupte ich mal, dass mit unserem Ansatz, mit unserem Verständnis sind wir halt am Limit. Ne? Also wir spielen jetzt seit 13, 14 Jahren, frag mich nicht, Bezirksliga durchgängig. Was ist vorher nicht gab. Ich glaube, mal ein, zwei Jahre hat Münnerstadt Bezirksliga gespielt. Seit wir damals aufgestiegen sind, sind wir nicht mehr abgestiegen. Und klar, hast du dann irgendwo so im Kopf, jetzt müsste ich mal den nächsten Schritt machen vielleicht. Ne? Aber Fakt ist einfach auch, dass auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, es halt leider auch schon losgeht, dass dann vielleicht der ein oder andere Euro gezahlt wird oder dass du mehr Spielerwechsel hast oder hin und her. Wir sagen halt von vornherein, wir wollen das nicht. Und wenn du diesen Kurs einschlägst, musst du halt auch in Kauf nehmen, dass du an Grenzen stößt. Und bei uns bedeuten diese Grenzen momentan, wenn du ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr hast, so wie das letztes Jahr der Fall war, dann kratzt du an der Landesliga in dem Wissen, dass du diese Landesliga wahrscheinlich nicht wahnsinnig lang halten würdest. Und wenn du ein nicht ganz so gutes Jahr hast, dann kann es dir auch passieren, dass du an der Kreisliga kratzt. Und dem musst du dir bewusst sein. Und deshalb sind wir, glaube ich, mit dieser provokanten Formulierung unterm Radar eigentlich ganz glücklich.
Ich fand es halt so typisch, das ist noch gar nicht so lange her, da hattest du vom Fairplay-Preis vom Bayerischen Fußballverband bekommen. Und dann habe ich dann, ich glaube, auf eurer Homepage schon irgendwann mal so ein Bild entdeckt, du mit dem Günter Scheuring und der Urkunde. Und das Bild wurde so an einem Treppengeländer, glaube ich, aufgenommen. Also ziemlich, aber halt genauso, wie dann eben meine Wahrnehmung ist, vielleicht eine andere, ohne das zu bewerten, ein anderer Verein auf die Kacke gehaut. Ey, einer unserer Spielertrainer hat einen Fairplay-Preis gewonnen und da ist halt mal ein Foto gemacht worden am Treppengeländer und schön, der Simon hat einen Fairplay und dann zwei, drei Zeilen, fertig.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, okay.
So, jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zu einem Punkt, der macht mir immer besonders viel Spaß. Ich frage ja unsere Instagram-Community immer so ein bisschen, habt ihr Fragen an unseren nächsten Gast? Also früher haben wir immer nicht verraten, wer kommt. Jetzt machen wir das ab und zu mal. Und da gab es dieses Mal sehr, sehr viel Feedback. Und ich würde dir gerne jetzt einfach mal die Fragen stellen. Teilweise konnte ich die Namen zuordnen, teilweise nicht. Da waren es nur irgendwelche verklausulierten Begriffe. Aber eine Frage kam zum Beispiel von Mirko Kleinhens, aktuell Interimstrainer in Waldberg-Stangenrot. Für mich der beste Stürmer der Rhön, oft gegeneinander früher. Wie macht er das? Also ich nehme an, es bezieht sich darauf, dass du der beste Stürmer warst früher, nicht oft gegen den Mirko Kleinhens.
ja, erstmal danke Mirko, schöne Grüße in die Rhön. Weiß ich nicht, ich hatte ein ähnliches Gespräch jetzt am Wochenende mit Marco Nöth in Strahlungen. Und die Frage, die dann ja aufkommt, ist die, das Naschl ist 85 Minuten nicht am Ball und dann macht er irgendwie zwei Tore so. Und ich bemühe da ganz gern das Zitat von Thomas Müller, der immer gesagt hat, wie soll denn der Gegner wissen, was ich tue, wenn ich selber nicht fange?
Ach,
es ist viel ja. Intuition letzten Endes, wie du vorhin sagtest, Dinge, die schwer zu lernen sind. Und dann würde ich mal behaupten, eine gewisse Fähigkeit, Situationen schneller zu erkennen als andere Spieler.
Du sprichst mir sehr viel vom Thomas Müller. Hast du eine gewisse Sympathie für diesen Millionenverein aus München?
Eigentlich gar nicht. Das ist purer Zufall.
Okay, gut, alles klar. Ich wollte es nur auf Nummer sicher gehen. Wir haben noch eine Frage gekriegt vom Seppo Heinlein. Jetzt aktuell Spieler oder Co-Trainer bei der DJK Büchold. Früher mal unter Erterl. Die war Spielertrainer oder weiter höherrangig spielen. Dein Rat an zukünftige Spielertrainer?
Kommt ganz auf die persönliche Situation an. Ich würde aber sagen, so lange wie möglich, so hoch wie möglich spielen, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als das Spielersein zu leben. Irgendwann hat es eh ein Ende. Jetzt würdet ihr fragen, warum habe ich es dann anders gemacht? Letzten Endes, weil ich einfach zu dem Punkt kam, es reicht jetzt mal höherklassig. Aber solange ich den Punkt nicht habe und mich jemand fragen würde, willst du Spielertrainer werden? Ich würde es zuerst ausreizen, solange wie es geht, hochklassig zu zocken.
Okay, Seppo, du hast es gehört. Dann kam eine Frage, da kann ich jetzt den Einsender gar nicht mehr zuordnen. Was war deine beste Saison in deiner ganzen Karriere bisher und welche Saison in Großbadow fandest du für dich, dein Team ist am besten gelaufen?
Ist jetzt wahrscheinlich gemeint persönlich und dann manche. Also persönlich, klar, wie wir es vorhin hatten, war das, glaube ich, schon dieses Corona-Jahr. Jetzt nicht nur von der Torquote, sondern weil ich da auch in einem, ja, klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber körperlich tatsächlich sehr guten Zustand war, hat es einfach unheimlich Spaß gemacht. Und die zweite Frage, die erfolgreichste mit
Großbadow. Genau, für dich, dein Team ist am besten gelaufen. Also ich nehme an, dass da auch natürlich Münnerstadt so mit dabei gewesen ist.
Okay. Ist jetzt die Frage, wie ich es einordne. Also ich sag mal, vom sportlich am wertigsten war mit Sicherheit in der ersten Großbadow-Zeit das zweite Jahr, als wir bis zum letzten Spieltag um die Regionalliga gespielt haben, dann in Hof leider 0-0 gespielt haben, wo mit dem Sieg wären wir Meister geworden, Regionalliga aufgestiegen, haben wir dann 0-0 gespielt gegen Bayern Hof. Für mich persönlich als Erfolg kann man schon immer noch sagen, was der Bezirksliga-Aufstieg mit Münnerstadt, so komisch das klingt, weil das einmal ein sportlich riesiger Erfolg war, aber ich auch bis heute unglaublich gern auf menschlicher Ebene an diese Zeit zurückdenke. Also es war eine wirklich ganz besondere Mannschaft, wo, so doof das klingen mag, wirklich alle miteinander konnten, alle zusammen ein Ziel hatten und wir das von Anfang bis Ende brutal durchgezogen haben, glaube ich, dann sogar erst ein Spiel überhaupt verloren, als wir schon Meister waren. Und das ist einfach extrem hängen geblieben für mich.
Eine Frage, die auch mich persönlich interessiert, interessieren mich natürlich alle, aber die ist so ganz gut. Wie viele Stunden pro Woche investierst du in den Trainerjob?
Zu viele.
Zu viele?
Nein, nee, nicht zu viele. Zu viele würde ja heißen, ich will dem nicht gerecht werden, aber es braucht schon einige. Also es sind ja allein jetzt die Trainingseinheiten, das ist dann ja, sagen wir mal, pro Training 2 Stunden plus das Spiel mit Fahrerei, sind wir irgendwo bei, also es ist auf jeden Fall im höheren Bereich über die 10, 15 Stunden raus. Muss dazu sagen, ich habe ja seit diesem Jahr mir das mit dem Christoph Thehn noch ein bisschen mehr aufgeteilt, sodass er dann überwiegend die detaillierte Trainingsplanung macht und ich da ein bisschen was abgeben konnte. Ja, aber es kommt schon unfassbar viel zusammen, mit Spielern zu telefonieren, sich Gedanken zu machen, wie mache ich am Wochenende dieses und jenes. Kaderplanung ist jedes Jahr ein Riesenthema, wie wir es vorhin schon hatten. Es summiert sich doch deutlich.
Dein Pech ist jetzt, dass der Christoph Thien ein Arbeitskollege von mir ist und wir haben einen relativ guten Draht zueinander. Und er hat mir im Vorfeld gesagt, dass du ein unheimlich akribischer Mensch bist. Du bist eine Stunde vorm Training schon mal da, baust auf. Kann sein, dass du dich selber nochmal in den Kraftraum legst, um irgendwas zu machen. Also sind es wahrscheinlich doch sehr viele Stunden.
Ja, also zudem, jetzt hast du nach dem Trainersein gefragt, da kommt natürlich auch dazu, dass ich mit 34 auch als Spieler natürlich mehr investieren muss, als ich das vielleicht mit 22 getan habe, Stichwort Kraftraum und solche Sachen, ja. Aber sonst Akribie, für mich ist es einfach wichtig, wenn ich auf dem Platz stehe, wenn ich ein Training mache, ob ich jetzt trainiere oder der Trainer bin, ich will, dass es durchläuft, ja. Ich will dann nicht zwischen den Übungen jetzt 5 Minuten was Neues aufbauen, sondern die Jungs müssen ja auch auf der Höhe bleiben, ja, und nicht abschalten. Und da nehme ich mir dann gern die Zeit, das auch vorzubereiten.
Okay. Und final habe ich noch eine Frage, auch spannend. Hast du einen Trainerschein und wenn ja, welchen?
Ich habe tatsächlich keinen Trainerschein.
Okay.
Learning by doing, alles gewesen, viel mitgenommen von einigen Trainern. Aber hatte bisher auch ehrlicherweise nicht die Ambition, auch diese Zeit noch aufzuwenden, um einen Trainerschein zu machen.
Aber ist für die Zukunft generell ausgeschlossen oder sagst du irgendwann, oh, ich brauche mal irgendwie so eine Herausforderung, möchte noch mal irgendwas fürs Hirn machen?
Nee, reizen würde mich das grundsätzlich mal schon, ne? Weil ich glaube, dass du im Fußball als Trainer sehr viel über Emotionen, über Einstellungen, auch über Disziplin, Leidenschaft regeln kannst. Aber damit stößt du natürlich auch irgendwann mal an Grenzen und diese taktischen Feinheiten oder auch die Feinheiten des Trainerseins nochmal genauer zu betrachten, wäre schon spannend. Aber wie gesagt, das in eine Phase, in der man selber Spielertrainer ist, auch noch mit zu integrieren, ich glaube, da würde ich dann doch an Grenzen stoßen irgendwann mal.
Okay, gut. Und zum Abschluss, also wir haben dich jetzt als sehr reflektierten Menschen kennengelernt. Du wirst von deinen Spielern, von den Co-Trainern nur gelobt. Aber jetzt kommen wir zum Schluss doch noch zu einem Kritikpunkt. Hat der Christoph mir auch verraten. Hat gesagt, du spielst in deiner Freizeit wohl jetzt auch ab und zu mal Tennis gegen deine Frau. Und da sieht er ganz viel Luft nach oben aktuell. Das hat er mir so mitgegeben. Kannst du das bestätigen?
Das möchte ich nicht bestreiten. Das möchte ich nicht bestreiten. Ich kann das natürlich eiskalt kontern, weil jetzt muss man sich ja fragen, was ist besser? Ja, Luft nach oben und gegen die Frau im Tennis verlieren oder aber sich so auf den Tennis konzentrieren, dass ich zur Strafe zu Hause seit einem Monat die Spülmaschine ein- und ausräume. Das müsste der Herr Thien sich jetzt selber fragen. Aber
sehr gut.
Definitiv, ich würde gegen Christoph auf dem Tennisplatz kein Land sehen. Das muss ich so ehrlich zugeben.
Ich wollte es gerade sagen, also der Christoph ist da ja auch, was das angeht, extrem ausgereizt und das ist auch einer der wenigen, dem ich mal gesagt habe, wenn er jetzt noch einmal aus dem Urlaub irgendwelche Oberkörperfreibilder von sich postet, blockiere ich ihn bei WhatsApp.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja, genau. Simon, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr schön mit dir, sehr unterhaltsam. Wir haben viel mitgenommen. Ich habe dich wirklich als sehr, sehr reflektierten Mensch kennengelernt. Wir haben uns vorher nicht persönlich gekannt. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Balthasars Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Peter, du hattest ja neulich schon mal angemerkt, dass es in der Rhön, was so Fair Play angeht, eigentlich sehr zivilisiert zugeht. Keine Spielabbrüche. Alles läuft in Bahnen, das heißt, diese neuen BV-Maßnahmen müssen bei uns in der Rhön nicht umgesetzt werden, weil die Leute sich eben ordentlich benehmen. Aber es wurde zuletzt grenzwertig, hast du gesagt.
Ja, es ist also erstaunlich, muss ich sagen, wie aggressiv die Stimmung in den letzten 3-4 Wochen wurde. Und ich sehe das Problem, dass die Stimmung also immer von außen aufgeheizt wird.
Okay.
Es geht also zwischen den Bänken hin und her. Es bewegen sich die Zuschauer mit gegnerischen Betreuern, Trainern, Ersatzspielern. Und diese Stimmung schwappt dann auf den Platz über.
Ja.
Ein völlig harmloses und durchschnittlich faires Spiel, sage ich mal, wird zum Beispiel ab der 60. Minute dann völlig ruppig. Es führt zu Wattgefechten, es kommt zu Streitereien, Schubsereien. Diskussionen mit dem Schiedsrichter, die völlig überflüssig sind, dass es auch manchen Spielern nach dem Spiel, wenn man sie dann fragt, unangenehm ist und sagt, ja, also wir haben ein paar Holzköpfe drin, die versauen das ganze Spiel, konzentrieren sich nicht mehr und wundern sich dann, wenn wir das Spiel verlieren.
Es gab jetzt zuletzt auch so ein paar Beispiele, wo es ja richtig dann ausgeadert ist, was wir auf keinen Fall erleben wollen. Da hast du, glaube ich, auch ein paar parat, ja, wo es eben sehr zur Sache ging.
Ja, also in der Kreisliga Rhön, sage ich jetzt mal, vor zwei Spieltagen, Spiel Steinach gegen Rottershausen, ist meiner ausgeufert, weil einfach nur schon nach 20 Minuten eine Schreierei begann, wegen nichts und wieder nichts. Mhm. Da wird um einen Einwurf gestritten, der dann aber falsch ausgeführt wird. Dann geht's wieder in die andere Richtung. Auch beim Spiel Rannungen gegen Rödelmeier, Wortgefechte zwischen Rödelmeier Trainer und Matthias Gerhard von Rannungen. Völlig überflüssig. Ne? Aber ja, bei jedem Foul wird dann auf einmal Schwalbe geplärrt und der Schiri wird angegangen, weil er eine gelbe Karte gibt, die er vorher beim angeblich selben Foul nicht gegeben hat. Ja, und dann wird die Aktion immer hitziger und dann kommt es zu Zeitstrafen oder gelb-roten Karten.
Aber woran liegt das? Ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich meine, es geht jetzt wirklich der Winterpause entgegen, dass die Leute einfach ja auch in dieser Form vielleicht ein wenig überspielt sind oder die Zündschnur ist kürzer, aber eigentlich gibt es ja keinen Grund.
Der Grund ist meiner Meinung nach der, dass inzwischen nach dem bisherigen Saisonverlauf absehbar ist, wer im Abstiegskampf hängt und wer die Punkte für den Aufstieg braucht. Das ist nach dem 5., 6. Spieltag noch nicht so zu erkennen.
Kann man alles ein wenig lockerer sehen.
Ja. Ja. Aber die einen sagen dann, wir müssen heute gewinnen, die anderen sagen, wir dürfen heute nicht verlieren. Und dann wird mit aller Macht, auch von außen her, die gehen schon rein und sagen, also passt auf, ihr müsst heute gewinnen, ne? Weil wenn wir nicht gewinnen, die nächsten zwei Wochen haben wir ganz schwere Gegner. Ne? Und dann geht es diese psychische Aktion ja, okay, schon von vornherein los. Ne?
Weil es gab dann eben auch in anderen Landkreisen tatsächlich Vorfälle, die
Polizei
im Spiel waren. Ne?
Also ich muss sagen, bei einem Fall habe ich innerlich gegrinst.
Okay.
Und zwar hat Münnerstadt in der Vorbereitung gegen Lengfeld gespielt. Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Und neben mir stand ein Betreuer von Lengfeld, das war auch der Einzige, der dabei war. Und den habe ich gebeten, mir die Namen der Spieler zu sagen, ja, wenn mal irgendwas ist, ne? Tor geschossen oder so. Ja, wir kamen dann ins Gespräch, die Münnerstädter haben das Spiel haushoch gewonnen, war völlig einseitig. Mir kam da halt so zum Gespräch, warum Lengfeld zweimal hintereinander von der Landesliga in die Kreisliga durchmarschiert ist. Hat er mir also erzählt, personeller Umbruch und so weiter. Aber sie haben jetzt in der Kreisliga eigentlich schöne Spiele. Es gibt viele Würzburger Stadtderbys und im Umfeld. Und dann sagt er zu mir, der einzige Negativpunkt ist, dass wir jetzt wieder gegen Kleinlinderfeld spielen müssen. Den Kleinlinderfeldern geht nicht nur in Lengfeld, sondern auch ansonsten kein besonders guter Ruf voraus. Mhm. Da können also die Fugstädter aus ganz früheren Zeiten auch viel erzählen. Ja, sagt er, das ist also der einzige Negativpunkt. Und dann kommt's vor zwei Wochen oder vor drei Wochen zu diesem Spiel. Und dann lese ich Dienstag in der Zeitung, Lengfeld gegen Kleinrinderfeld, 8:0, aber Randale, Schlägerei, Polizeieinsatz.
Okay.
Ich habe mich dann noch einmal weiter erkundigt und habe dann gesehen, dass der Konstantin Schaab, der für Schönderling oder
Schönderling ja, aus der Gegend jedenfalls, ja,
bekannt, alle Hände voll zu tun gehabt hat. Also von Anfang an, in der Schlussphase wurde es dann so hitzig, dass er sogar das Spiel mal unterbrochen hat, um zu deeskalieren, aber war völlig sinnlos, weil gleich nachdem diese Ruhe Phase vorbei war, haben sie sofort also weitergemacht. Am Schluss- und Nachspielende ging es weiter und Polizei. Am selben Spieltag, Spiel in der Kreisliga Schweinfurt 2, Eidhausen gegen Königsberg, ein Mittelfeldduell, wo es also weder um Auf- noch Abstieg ging, ist dann auch eskaliert. Da hat dann der Klaus Faulstich aus Bobenhausen gepfiffen. Mhm. Ja. End vom Lied war, er musste mit Adner vom Platz gebracht werden, Aber nicht, weil er jetzt in dem Spiel verpfiffen hat, aber die haben Angst gehabt, dass sie dann den Schiedsrichter als ja Auslöser dieser ganzen Unruhen ausmachen. Ja, dann kam auch die Polizei.
Oh, oh.
Also in letzter Zeit muss man wirklich aufpassen, dass es nicht zu weiteren Dramen kommt. Und ja, ich erinnere bloß daran, dass ein Spieler von Türkei im Spor jetzt für 2,5 Jahre gesperrt wurde.
Ja, genau. Okay, ich sehe schon, Peter, wir müssen jetzt noch ein paar Wochen durchhalten und dann ist es für den einen oder anderen Akteur auch mal Zeit, dass er alle Systeme ein wenig runterfährt.
Ja, was mal ein Schiedsrichter gesagt hat, der Norbert Kessler oder der vom Schwindisch, hat mal gesagt, ja, wenn es kälter wird, kühlen sich die Temperaturen wieder, die Köpfe wieder ab und dann geht's im Frühjahr wieder von vorne los.
So, das war heute unsere torbelastete Folge von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Wir hoffen, euch hat's natürlich wie immer gefallen. Es war sehr schön, wie ihr bei der Community mitgemacht habt und habt ein paar Fragen geschickt für den Simon. So loben wir uns das und da freuen wir uns drüber, wenn ihr so ein bisschen mitmacht. Das macht uns allen Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin wieder dabei seid und vor allem bei den nächsten Folgen wieder fleißig einschaltet. Aber natürlich müssen wir morgen ja erstmal wieder auf die Arbeit.